Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es gibt nicht so viel vorne, aber man redet noch viel vorne von den Managern. Vor allem dann, wenn sie mit negativen Schlagzeilen auffallen. Im «Menschen und Horizonte» hier auf Ihres Eis stellen wir Ihnen aber einen Manager vor, der seit Jahren als Musterknab bezeichnet wird. Er hat in seiner langen Karriere aber auch schon einen Gau erlebt, einen Konkurs, der überraschend gekommen ist. Wir lernen den CEO vom Schweizer Bergsportausrüster Mammut kennen, den Rolf Schmid. In dieser Stunde schaut er zurück auf eine spannende Karriere und gibt Einblick in seinen Alltag. Redaktion Tommy Dettwiler, am Mikrofon Regi Sager.
Darkness of the empty hours to the early morning light. From the hustle down on Main Street, with all its lights so bright, to the trucker on a highway, pressing through the night. I can hear your heartbeat.
Jahre in der gleichen Firma arbeiten, das ist heutzutage schon fast eine Ewigkeit. Der Rolf Schmid, der CEO der Firma Mammut, findet es eigentlich selber auch unglaublich, dass er das Unternehmen schon so lange führt. Sein Leben lang hat der 52-jährige erfolgreiche Manager nämlich immer wieder gezügelt, schon seit er ein Kind ist. Und schon, als er noch ein Kind war. Was die ständige Zügelerei für ihn bedeutet hat, hat er im DRS1-Redakteur Tommy Dettwiler erzählt.
Ich habe Rolf Schmid in einem schlichten Sitzungszimmer am Hauptsitz von der Mammut im Aargauischen See getroffen, obwohl wir eigentlich von aussen auf seinem Hausberg hoch über Lenzburg auf dem Goffersberg abgemacht haben. Das Wetter war trotz guter Kleider zu garstig. Der Rolf Schmid hat mich nicht warten. Pünktlich ist er auftaucht, der Manager, der fast 20 Mal in seinem Leben gezögelt hat und jetzt gleich noch sesshaft geworden ist. Das Zögeln aber das sei schon in seiner Kindheit allgegenwärtig und permanent ein Thema gewesen.
Als Kind musste ich immer wieder zügeln. Mein Vater war bei der Swissair und in ein paar Jahren sind wir wieder in ein neues Land hineingekommen. Und das Zügeln, das ist einerseits natürlich etwas Spannendes, andererseits ist es schwieriger mit Zügeln, ist Abschied nehmen gewesen. Man hat sich an ein Land gewöhnt, an eine Kultur gewöhnt, an eine Sprache gewöhnt, hat Freunde gehabt. Und irgendwann ist der Vater heimgekommen am Abend und hat gesagt, wir zügeln da in 2 Monate und gehen in eine neue Kultur. Der Abschied nehmen von Freunden, das war immer sehr, sehr her gewesen. Und nachher der Anfang am neuen Ort. Man kommt in ein Schulhaus rein. Die reden alle eine Sprache, die man nicht einmal versteht. Ich bin wirklich jedes Mal in eine Kultur, in ein Land hineingekommen, wo ich kein Wort verstanden habe. Und da ist man am Anfang extrem allein gelassen. Und darum war es sehr wichtig, dass das familiäre Umfeld dass das funktioniert hat, dass man heim kennen und sich dort wohlgefühlt hat, weil am Anfang ist man allein gewesen.
Losgegangen ist der Zügelmarathon schon ganz früh. Er ist als Auslandschweizer zu Frankfurt auf die Welt gekommen und hat sein Wärli schon mit 2,5 Jahren das erste Mal müssen packen. Wegen dem Beruf vom Vater.
Wir sind dann auf Kopenhagen, Dänemark. Und dort bin ich im Kindergarten. Habe sehr schön gewohnt, an einer Sackgasse, in einem schönen Einfamilienhäuschen. Wir sind dort in eine dänische Schule gegangen, wo kein Deutsch geredet worden ist. Ich habe aber dort nicht so Mühe, weil ich eben auf der Straße gespielt habe, von Anfang an mit 2-3-Jährigen. Und habe durch das Dänisch eigentlich besser geredet als Schweizerdeutsch. Ich habe auch viel mit meinen Geschwistern Dänisch geredet. Und somit ist die Primarschule, also bis 10, ist selbstverständlich das alles Dänisch für mich. Aber zu Hause habe ich immer Schweizerdeutsch geredet.
Dänemark ist zwar ein bisschen zerheimet worden, aber schon mit 10 ist es wieder losgegangen mit Packen.
Ich habe meinen Vater heimgekommen und gesagt, so, jetzt zügeln wir auf Buenos Aires, Argentinien. Und dann hat es, das war eigentlich der grösste Wechsel gewesen, weil ist klar, Dänisch war dann keine Sprache mehr, die man weiter brauchen konnte. Und wir sind dann in Buenos Aires, bin ich dort in eine deutsche Schule gekommen. Wobei dort das Schulsystem so war, dass man alles auf Deutsch gemacht hat und alles auf Spanisch. Also wir haben 54 Stunden Schule gehabt, also Schulstunden an 45 Minuten. Ich war wirklich von Montag am Morgen bis am Freitagabend haben wir immer Schule gehabt. Wir haben keinen Mittwochnachmittag frei oder um 3 oder so heim können. Dort hatte ich am Anfang mal mit Deutsch Mühe gehabt, weil ich habe zwar Schweizerdeutsch geredet, aber ich habe noch nie einen Satz auf Deutsch geschrieben gehabt. Und neben dem habe ich auf Spanisch müssen das Ganze machen. Und darum habe ich sehr viele Nachhilfestunden natürlich am Anfang gehabt. Und in Argentinien war es so gewesen, dass wenn man dort in die Schule geht, muss man nach einem Jahr eine Art Aufnahmeprüfung machen auf Spanisch, damit man dem System gerecht wird. Also dort wird die Integration über die Sprache sehr stark gefördert, damit man eben nicht ein Fremdkörper bleibt in so einem Land. Und ich finde das sehr gut. Man muss auch sehr viel über Geschichte wissen. Man hat halt Nationalhymnen müssen können singen als Kind und so weiter. Ich weiss, am dritten Tag in Argentinien haben wir ein Deutschstück da gehabt. Und als ich das zurückbekommen habe und über 50% der Wörter falsch geschrieben waren und mich die Lehrerin dort wirklich zusammengeschissen hat, bin ich dann schon brüllend heim und habe gefunden, das Leben ist sehr unfair. Ich war stolz auf die 50% richtig. Und sie hat gefunden, als Schweizer kannst doch du Deutsch. Und so Sachen habe ich natürlich schon nicht so ganz leicht empfunden. Aber eigentlich sind das Bagatellen rückwirkend gewesen.
Kunststück. Es war ja nicht das erste Mal, wo der junge Rolf Schmid die Erfahrung gemacht hat. Und es ist nicht lang gegangen, da ist schon die nächste Zügelte angestanden. Wegen politischer Unruhe ist die Familie Schmid schon bald wieder zurück auf Zürich. Und auch hier war der Wechsel nicht ganz einfach.
Als meine Eltern gekommen sind in die Schule und haben gesagt, wir haben da 3-4 Kinder, die da in die Schule müssen, haben die gesagt, yes, es geht auf Argentinien, das kann ich nicht gut kommen. Und der Rektor hat gefunden, also 2-3 Jahre wiederholen, das ist etwas Mindeste, was sie akzeptieren müssen. Die Eltern haben gesagt, ob man nicht wenigstens kann versuchen, mit einer Aufnahmeprüfung das zu lösen. Was dann geschehen ist und ich bin im gleichen Alter wie alle anderen in der gleichen Klasse gelandet, weil alle, die im Ausland in die Schule gehen, so, die sind nicht unbedingt viel dümmer als wir Schweizer. Und nach einem Jahr hat es dann wieder geheißen, Koffer packen und wir sind dann auf Rom, wo ich in die Schweizer Schule bin und das ist sicher von der Schule her der einfachste Wechsel gewesen, weil das ist die schweizerische eidgenössische anerkannte Matura, die man dort können machen. Aber es hat viel mehr Italienisch gehabt. Und in der Pause mit den Freunden und so hat man einfach Italienisch geredet. Das hat sich nicht gut gemacht, wenn man dort Deutsch oder Schweizerdeutsch geredet hat, weil man ja halt ein Einheimischer sein wollte. Und darum habe ich natürlich auch von der Sprache her dort sofort müssen Italienisch reden.
Deutsch, Dänisch, Spanisch, Italienisch, Schweizer Mundart. Der Kratten ist für den 15-jährigen Schweizer Ralf Schmid, der von sich selber sagt, er sei kein Sprachtalent, langsam voll gewesen.
Nein, bin ich eigentlich gar nicht. Ich kann relativ schnell reden. Ich habe auch keine Hemmungen, eine ausländische Sprache zu reden. Ich fühle mich relativ schnell wohl. Nein, ich bin sicher kein Sprachtalent. Ich kann auch keine Sprache, perfekt. Ich kann mich in all diesen Sprachen sehr gut unterhalten. Ich kann auch in all diesen Sprachen, außer Dänisch, heute kann ich auch geschäftlich verhandeln und so weiter. Aber vor allem im schriftlichen Bereich fehlt mir so das Fundament, die Basis von diesen Sprachen fehlt mir sehr oft.
Ein seltenes Geständnis von einem Spitzenmanager. Umso lieber geht er zu, dass ihm die Rom, wo er schliesslich die Matur gemacht hat, sehr gut gefallen hat. Die Italianità und die Lockerheit von der italienischen Hauptstadt haben ihm gut getan. Seine Wurzeln, die hat er aber nie vergessen.
Trotzdem, dass ich ja ausser dem einen Jahr nie in der Schweiz gelebt habe, habe ich mich im Herzen immer als Schweizer gefühlt.
Und er hat ja auch immer gewusst, dass er in die Schweiz studieren will, wenn er dann mal auf eigenen Beinen stehe. Ah ja, und noch etwas. Ich habe dem Ralf Schmid, dem CEO von der Firma Mammut, 10 Fotos von Tier vorgelegt und ihn gebeten, sich das auszusuchen, was ihm am ähnlichsten sei. Oder umgekehrt. Er hat, nicht ganz überraschend, den Elefant ausgewählt.
Und was der Elefant und der Rolf Schmid gemeinsam haben und welches für ihn die wichtigsten Schweizer Werte sind, das erzählt der Rolf Schmid gerade als nächstes im «Menschen und Horizonte» hier auf Tieres.
Of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The beatings of people in trouble, reflections of my life. How they fill my eyes. All my sorrow set tomorrow. Take me back to my old home. Changing, arranging, I'm changing, I'm changing everything.
Ah, everything around me.
The world is a bad place, a bad place, a terrible.
But I don't wanna die.
Sendung «Menschen und Horizonte» hier auf der Seite porträtiert Menschen mit außergewöhnlichen Biografien. Heute der Manager Rolf Schmid. Bis er 20 war, hat er fast nur im Ausland gelebt. Wenn er auf die Zeit zurückschaut, dann empfindet er die bewegte Jugend als Bereicherung. All die Erfahrungen machen es ihm heute einfacher, sich im Ausland zurechtzufinden und offen zu sein, als Privatmann wie auch beruflich. Wenn er also viel im Ausland war, hat Rolf Schmid doch ganz klare Vorstellungen, was Schweizer wert sind und welche ihm als Manager besonders wichtig sind. Er sagt zu uns im Gespräch mit dem DRS1-Redakteur Tommy Dettwiler.
Die Schweizer Wertvorstellungen, da muss der Rolf Schmid nicht lange überlegen.
Die spielen mir eine sehr hohe Rolle. Also das ist so die Ehrlichkeit, das ist korrekt sein, das ist pünktlich sein, das ist für mich auch eine gewisse Bescheidenheit. Nicht mehr zu versprechen, als man glaubt, dass man einhalten kann. Ein bisschen das langfristige Denken. Ich glaube, auch der Schweizer ist nicht einfach ein Plotteri, sondern man überlegt sich zuerst, was man sagt. Und das ist etwas, wo ich auch in der Schweiz unheimlich schätze. In der Schweiz kann man sich auf die Leute verlassen, auf die Institutionen verlassen. In der Schweiz klappt auch, was Behörden ist und so, auch wenn man manchmal wieder flucht, wenn irgendetwas ist. Aber grundsätzlich klappt es bei uns unheimlich gut, wenn man sieht, was im Ausland alles ist. Vielleicht zurück zum Elefant. Für mich ist auch der Elefant etwas Bedächtiges. Ist nicht das schnellste Tier. Braucht zuerst ein bisschen länger, bis er in Fahrt kommt. Schon von der Käppigkeit her, vom Gewicht, von der Masse her. Aber wenn es dann mal läuft, dann geht es los. Da ist Kraft und da ist ein klares Ziel da. Und das ist das, was wir auch als Unternehmen versuchen zu verkörpern, was ich versuche auch vorzuleben. Eine klare Linie zu haben, berechenbar zu sein und zu dem stehen, was man sagt. Das ist mir unheimlich wichtig. Vor allem im Geschäft auch.
Es ist mir vorher noch immer ein anderes Tier, wenn ich gehört habe, wenn ihr euch immer wieder anpassen müsst, ein anderes Tier ist hingekommen. Ist der in dem Elefant, ist im Rolf G. Schmid auch ein Stück Chamäleon. Es braucht ja auch eine gewisse Flexibilität und die Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen, sich anzupassen, jetzt, wenn man die Stationen so angelassen hat.
Ja, wenn Chamäleon nicht einfach ist, Farbe wechseln und plötzlich ein ganz anderer zu sein, als man eigentlich ist. Ich habe das Gefühl, und da gebe ich mir Mühe, ich will sehr authentisch sein. Ich will überall gleich als Rolf Schmid wahrgenommen werden. Wenn nicht das Chamäleon gemeint ist, sondern sich können anpassen auf Situationen, dann ja. Ich glaube, das habe ich in meinem Leben immer wieder müssen, wo einfach die Situation komplett neu war. Ich bin jetzt nicht der extrem Mutige, der mich da in etwas hineinstürzt und ich jetzt auch gerne leide oder nur Neues habe, sondern ich bin eher ein bisschen der, der mit sehr viel Respekt als etwas Neues hergeht. Aber ich glaube, ich musste lernen, dass hinten dran etwas sehr Positives ist.
Diese Haltung hat ihm auch das Studium in St. Gallen geholfen. Er hatte grundsätzlich super Voraussetzungen gehabt.
Ich habe das Studium von meinem Vater finanziert bekommen, aber er hat mir nur so viel gegeben, dass ich Recht hätte können überleben. Ich wollte es ein bisschen besser wollen als Recht haben und habe mir von Anfang an gesagt, ich wollte noch nebenbei arbeiten, etwas verdienen. Und ich habe fast über die ganze Zeit habe ich in St. Gallen in den städtischen Verkehrsbetrieben habe ich Bus gewaschen. Jeweils vom 8. Das habe ich angefangen gehabt, bis am Morgen um 1:30 oder bis um 2. Und auch das war ein unheimlich spannendes Erlebnis gewesen. Dort mit ganz einfachen Leuten zusammen, die keine Ausbildung, nichts hatten. Es hat sehr viele Alkoholiker und so, die dort gearbeitet haben. Mit denen zusammen auf dem gleichen Level sein. Ich habe das extrem spannend gedacht. Ich habe etwa am Wochenende so vielleicht anderthalb Monate auf Italien zu meinen Eltern einen Besuch gemacht. Und ich habe zwei, drei Mal, als ich dort war, habe ich beim Heimfliegen oder bei der Heimreise bin ich zum ersten Flughafen gebracht worden. Wir haben in Italien einen Chauffeur gehabt. Mit Chauffeur bin ich hergebracht worden. Und draussen, weil ich halt als Sohn von einem Swissair die Leute am Flughafen kennt habe, haben sie mich in die erste Klasse da. Und ich bin dann, als ich in Zürich angekommen bin, bin ich in mein Auto umgestiegen. Das war dann ein Deutschwurg. Und bin dann von dort direkt arbeiten. Die Gegensätze, die haben mir unheimlich gefallen. von diesen tollen Momenten. Wir können Erstklasse fliegen. Ich muss aber nicht müssen zahlen, sonst wäre natürlich auch nicht gegangen. Aber von dort und innerhalb von 2-3 Stunden nachher müssen Bus waschen, das hat mich unheimlich gereizt. Ich habe das toll gefunden.
Offene Türen, das hat der Rolf Schmid fast überall getroffen. Aber wo dann das Studium abgeschlossen war, ja, da sei er schon auf die Welt gekommen.
Eigentlich hat man keine Ahnung. Man ist bis knapp 25 war ich Schüler gewesen, hat eigentlich die richtige Welt noch gar nicht kennengelernt. Man ist wirklich in einem Umfeld drin, wo gar nicht der Realität entspricht.
Das sagen dir, die an so vielen Orten waren?
Ja, aber ich habe nur die Jockey-Seite vom Leben kennengelernt. Ich habe es eigentlich immer relativ einfach gehabt. Obwohl ich viel Wechsel hatte, mir ist es immer gut gegangen. Und darum ist das nicht ein ganz einfacher Moment gewesen, wo ich das Studium abgeschlossen hatte, um zu sagen, was wollte ich jetzt.
Die ersten Schritte in der freien Wildbahn quasi hat der Rolf Schmid zu Basel gemacht.
Ich habe dann mich beworben bei der Zyber AG und ich habe dann nicht angefangen als Assistent vom Geschäftsführer Pharma Schweiz. Ich habe sehr viele Projekte durchführen, sehr selbstständig arbeiten. Wir haben dann Kundenkarten eingeführt. Ich habe dann so ein bisschen meine Sporen auch müssen abverdienen. Ich habe das Gefühl gehabt, Titel ist etwas, was nicht wichtig ist. In dieser Pharma-Welt ist halt der Herr Doktor und der Herr Professor etwas, was noch relativ wichtig ist. Aber ich habe mir gesagt, auf dieser Kundenkarte da schreibe ich den Herr Hans Meier drauf und nicht Herr Professor Dr. Hans Meier. Bis dann irgendwann ist so ein Professor mir angerufen hat, der die Kundenkarte bekommen hat. Und er hat gesagt, Herr Schmid, das kann ja nicht sein, ich bin Professor Doktor. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja gut, aber die Karte ist ja Ihr Name und dann müssen Sie nicht den Titel drauf haben. Ich denke da nicht drauf. Und dann ist das bis zum Verwaltungsratspräsidenten von der Zyber AG aufgegangen. Und es ist mir dann ziemlich eindeutig mitgeteilt worden, dass jetzt der Professor und der Doktor drauf gehört. Und so hat man dann erklärt, dass man manchmal nicht nur seinen Kopf kann durchsetzen.
Er sei so auch ein bisschen geschliffen worden. Und schon bald sei eine weitere Station dazugekommen.
Und ich habe dann die Chance bekommen, für ein gutes Jahr auf Spanien zu gehen, als Geschäftsführer DISO Spanien. Ich war dort irgendwo 27 gewesen. Und ich weiss noch, als ich einmal mit dem Aussendienst den Kunden besuchen bin, wo wir reingekommen sind, sagt ein Geschäftsführer dort zu unserem Aussendienst, ah, schön, bringst du heute deinen Sohn mit. Den wollte ich schon lange mal kennenlernen. Also ich war dort schon noch relativ jung gewesen.
Noch hat die Glückssträhnen vom jungen Rolf Schmid angehalten. Aber schon bald darauf hat ein dunkles Kapitel angefangen.
Und zu dem dunklen Kapitel gehört der Albtraum von jedem Manager. Ein Konkurs. Mehr dazu gerade als nächstes im Menschen und Horizonte hier auf DRS1.
Ne viens pas réveiller ma mémoire, dire que tout se répare. Qu'il faut savoir pardonner, ne viens pas faire basculer ma vie, toi qui l'as affaibli, sans cœur et sans merci. Ne viens pas si tu n'as pas choisi. Si l'ouest a du silence, encore un peu de lui. Ne viens pas si c'est pour t'endormir, en essayant à chaque nuit de repartir. Ne viens pas ciel et terre, j'irai qu'il t'indiffère. Si tu n'es pas sûr de toi, ne viens pas, ou tu vas me tuer. Tu as bon le jurer, as-tu vraiment changé? Si l'ouest a des absences encore.
Rockvoisin hier auf DRS 1. Der CEO von der Bergsport-Ausrüsterfirma Mammut hat gute Jahre hinter sich. Das Geschäft floriert und die Aussichten sind gut. Der gestudierte Ökonom Rolf Schmid kennt aber auch anders. Nach Einsätzen in der Chemie und in der Uhrenbranche hat er als Geschäftsführer vom Reiseveranstalter vor 16 Jahren als junger Manager den Gau erlebt und Schiffbruch erlitten. Das Erlebnis, das prägt ihn noch heute, wie er im DRS1-Redakteur Tommy Dettwiler erzählt hat im «Menschen und Horizonte».
Angefangen hat noch alles positiv. In der kürzesten Zeit hat der Manager Rolf Schmid Mitte der 1990er Jahre den Umsatz von seinem Reiseveranstalter von 6 auf 100 Millionen Franken getrimmt. Aber dann sei aus heiterem Himmel der Bruch gekommen.
Wir haben dann aber einen Fehler gemacht. Wir haben eine Akquisition gemacht, die falsch war. Eine Akquisition, eine Firma, die wir uns übernommen haben und integriert haben, die selber marode und Konkurs in dem Sinn war. Ich habe das, und das war ein Fehler, ich habe das nicht realisiert. Und das ist wahrscheinlich der grösste Fehler, den ich je gemacht habe. Und das hat dann uns in einen unheimlichen Liquiditätsengpass geführt. Und wir sind innerhalb von wenigen Wochen, 6 Wochen insgesamt, haben wir keine Liquidität mehr gehabt. Weil wir haben die Schulden von dieser übernommenen Firma, sind wir plötzlich rechtlich verantwortlich gewesen für die und die Löcher haben wir müssen stopfen. Und somit haben wir müssen damals die Bilanz von dieser Firma deponieren. Das war sicher der schwierigste Moment in meinem Leben. Ich habe vor den Leuten müssen stehen, ich knapp 100 Leute gehabt, und habe ihnen gesagt, Leute, es geht nicht weiter. Und die haben zuerst gelacht und gesagt, das kann ja gar nicht sein. Also die haben das gar nicht realisiert, wie das schnell gegangen ist. Das haben wir gar nicht selber nicht richtig wahrnehmen können. Und ich bin da gestanden, wirklich über Nacht, mit nichts. Ich habe nicht gewusst, wie reagiert mein Umfeld. Ich habe keinen Job mehr gehabt in dem Sinn, wie auch all meine Leute rundherum. Ich habe Familie gehabt, 2 Kinder gehabt. Ich habe ein Haus gehabt, ich habe aber kein Einkommen mehr. Und ich war in dem Sinn gescheitert und habe nicht gewusst, mit 35 habe ich überhaupt eine Chance, da wieder etwas Gutes zu finden, wo ich mich entfalten, verwirklichen kann. Und ich habe dann ein halbes Jahr gebraucht, bis ich einerseits das verdaut hatte und andererseits, bis ich wieder einen Job hatte. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das ist das sehr schnell gegangen. Im Moment ist das aber sicher etwas, wo nicht einfach ist. Ich habe aber auch sehr, sehr positive, schöne Erlebnisse gehabt. Ich muss sagen, bis auf ganz wenige Ausnahmen habe ich gespürt, dass meine Freunde wirklich Freunde sind, wie die zu einem stehen, wie die einem unterstützen, helfen. Und das ist in so einem Moment sicher das Wichtigste, dass man sich dort nicht auch noch das soziale Umfeld verliert, wenn man schon ohne Job da steht.
Aber in dieser Situation, ich nehme jetzt mal an, das ist vielleicht eine Woche, 10 Tage, wo es heftig rüttelt. Was geht denn da durch den Kopf? Hat man auch Existenzangst oder Angst um Beziehung, um Familie?
Meine Frau ist total hinter mir gestanden und hat auch nie Vorwürfe gemacht oder irgendetwas. Existenzangst, ja, hat man. Weil wir am Anfang haben ja nicht gewusst, was ist das überhaupt? Ich habe mich gar nicht mit so einem Gedanken auseinandergesetzt, dass man so tief fallen kann und auch, dass das Unternehmen nicht weitergeht. Ich habe im ersten Moment auch nicht gewusst, ob das rechtlich könnte Folgen haben und so, was es überhaupt nicht gehabt hat, weil das in dem Sinn mit alles sehr super und kontrolliert gelaufen ist. Jetzt die ersten Tage, da ist man so in den Zeug drin, da macht man sich noch keine mittellangfristigen Gedanken. Da ist man am Agieren, da muss man auch aufräumen und überleben und da hat man natürlich auch im Geschäft drin, habe ich noch 3-4 Wochen noch zu tun gehabt, um das aufräumen. Ich habe nie einen ganz grossen psychischen Absturz gehabt, aber ich habe sicher sehr stark gerübelt und habe gedacht, hoffentlich kommt das gut. Das muss ich echt nicht mehr haben. Ich glaube, ich habe auch gelernt. Und auch das Schöne, ich habe zuerst das Gefühl gehabt, ich werde Mühe haben, einen Job zu finden. Aber ich habe gemerkt, dass es sehr viele Leute gibt, die sagen, wir haben genug Schönwetterkapitäne, die gar nie haben müssen, so schwierige Momente durchgehen. Und wie ist gesagt worden, wenn ich auch etwas gelernt habe daraus und das nicht einfach nur erlebt habe, sondern auch etwas gelernt habe, dann ist das eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Und das ist auch der Grund, dass ich bereits, muss ich sagen, 6 Monate später einen Job hatte, weil dort damals der Herr Schmidheini, der Hauptaktionär da von der Konzerte respektive von der Mammut, er hat gesagt, mal, also jemand mit dieser Erfahrung und auch sonst der Wert, den ich habe, so, der passt in das Unternehmen und dem gebe ich eine Chance.
Eine Chance, die er noch heute froh darum sei. Und eine Chance, die er auch gepackt habe. Zum Glück, wenn er sagt. Und das auch dank der Materie selber. Bergsportartikel sind etwas, die schon per se Freude machen. Es schmeckt ein bisschen nach Freiheit, auch wenn er selber eigentlich viel zu wenig davon hat.
Ich brauche einfach etwas, das etwas Positives ist, wo etwas Aufbauendes ist, wo man gerne sich damit beschäftigt. Ich mache nicht einfach einen Job. Ich muss mich 100% können identifizieren.
Jetzt sind ihr unterdessen CEO von einer Firma, die das Jahr das 150-Jahr-Jubiläum feiert und in den letzten 10 Jahren eigentlich regelmässig die besten Zahlen abgeliefert hat. Wie fühlt man sich als Chef von so einer erfolgreichen Firma? Rolf Schmidt, nehmt ihr das für euch in Anspruch? Oder ist da auch eine grosse Portion Glück dabei?
Das ist ganz sicher so. Ich hatte das Glück gehabt, immer die richtigen Leute um mich herum zu haben. Allein macht man gar nichts. Ich habe sehr viele Leute heute noch im Team, die von Anfang an dabei gewesen sind, die das Ganze begleitet und mindestens so viel zu dem ganzen Erfolg beitragen haben, wie ich dazu beitragen habe. Das Glück war sicher auch gewesen, dass ich zum richtigen Zeitpunkt in eine Branche hinein gewesen bin, wo die Branche per se, das Gebiet per se wachsen. Das ist das Glück. Ich hätte auch in eine Branche landen, wo das Bedürfnis immer kleiner wird. Und darum, das ist das Glück. Man muss natürlich auch immer das Glück können packen und etwas daraus machen. Aber ohne dem richtigen Team und ohne dem Glück zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein, wäre es nicht gegangen.
Sagt der CEO Rolf Schmidt. Aber auch der Erfolg hat seinen Preis. Wie hoch er ist, das erzählt er uns im vierten und letzten Teil von «Menschen und Horizonte» hier auf deren Seis. Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Leave my world so cold. hören dir ein Eis mit dem Porträt über den CEO der Firma Mammut im aargauischen Sion, Rolf Schmid. Die Herren in der Teppichetage, die Manager, die haben doch einen Schocki-Job. So sagt man eben am Stammtisch. Der Rolf Schmid relativiert und gibt dem DRS1-Redakteur Tommy Dettweiler und uns einen Einblick in seinen Alltag.
Sitzungen, Sitzungen, Sitzungen. Was so plakativ und vereinfacht tönt, sei nicht einmal so übertrieben, erzählt der Rolf Schmid. Sie seien nicht selten vom Morgen am 7. bis zum Abend am 6. Und?
Sehr oft im Stundentakt. Manchmal gehen es vielleicht 2 Stunden. Zwischen den Sitzungen keine Zeit. Also manchmal komme ich echt nicht, das darf ich wirklich, komme ich nicht zum Brünzeln. Weil die Nächsten schon draußen stehen, oder? Wir haben meistens 2-3 Minuten länger und die sind die schon. Und dann, ich finde, das Warten müssen etwas von Unangenehmsten. Also wollte ich auch nicht, dass die Leute müssen warten. Und ich mache in dem Sinn keine richtige Mittagspause. Also ich gehe sehr selten auswärts essen, ausser es ist mit einem Hund oder mit irgendjemandem. Ich nehme einen Salat mit.
Also Picknick im Büro?
Picknick im Büro, ja. Und meistens dazu irgendein Mail lesen und so. Ich schaue aber, dass ich eine halbe Stunde keine Sitzung habe, aber das muss ich mit dem entsprechend vorbereiten. Außer am Dienstag, wo wir als Gesamtgeschäftsleitung, da wir zusammen machen wir Spinning. Also wir sind da in unserem hausinternen kleinen Fitnesscenter, wo wir 11 Spinning-Räder haben und haben einen externen Coach, der kommt und uns so eine Spinning-Velo-Lektion gibt, damit wir uns entsprechend fit halten können. Und am Nachmittag geht das genau gleich weiter und meistens sind die Sitzungen um die 6 Uhr fertig und dann brauche ich eben eine Stunde, 2, um den nächsten Tag vorzubereiten oder aufzuarbeiten, was gelaufen ist. Und wenn ich dann nicht gar Sport mache am Abend, dann gehe ich heim. Und wie das halt in den letzten Jahren war, hat die Familie schon, jetzt sind Kinder so nicht mehr daheim, aber hat die Familie gegessen. Und meine Frau tut mir liebenswürdigerweise eigentlich etwas aufwärmen. Und vielleicht liest sie dann etwas, zappe im Fernsehen noch etwas rum. Und gehe irgendwie so um 11, 12, ja, 12 meistens ins Bett. Ich habe das Glück, dass ich relativ wenig Schlaf brauche oder meine zu brauchen. Ich bin, wenn ich im Schnitt 6 Stunden habe, bin ich mehr als zufrieden. Und es ist einfach sehr viel fremdgesteuerte Termine. Ich meine, auch unser Termin heute, ich weiß nicht, wie manchmal hin und her telefoniert haben, bis der Termin stand gekommen ist. Gestern haben wir einen Termin gesucht, 2 Tage aneinander bis Ende Jahr, wo ich hätte ich auf Deutschland einen Kundenbesuch gemacht. Ich habe bis Ende Jahr nicht mehr 2 Tage ohne Termine, wo ich könnte verschieben.
Ist das nicht beängstigend?
Doch, gestern Abend habe ich gerade so eine Phase gehabt, gedacht, das kann es nicht sein. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt kann ich meine Agenda aufräumen. Ich habe aber keinen Termin gestrichen. Aber das ist schon, auch wenn man langsam älter wird und so, sagt man, ja, will ich denn das? No. Ja, es ist manchmal, sagt man, ich hätte jetzt gerne ein bisschen Zeit für mich. Ich habe vor 2 Jahren habe ich mit meinem Herzproblem gehabt, und habe entsprechende kurzfristige Operation gehabt. Und ist mir dann sehr viel bewusst worden. Und ich habe mir zwar schon vor 3 Jahren gesagt, ich will, wenn ich 15 Jahre bei der Mammut bin, will ich mir eine Auszeit gönnen. Und ich will 3 Monate ohne Geschäft sein. Und mir hat keiner geglaubt, dass ich das durchziehe und dass ich das kann durchziehen. Aber ich muss sagen, ich bin Juni, Juli, August letztes Jahr, bin ich weg gewesen. Ich habe keine E-Mail bekommen. Ich habe kein Telefon bekommen. 3 Monate lang. Und ich bin 4 Tage, bevor ich wieder angefangen habe, habe ich mich wieder aufgeschaltet, damit ich lesen und weiss, ob es die Firma überhaupt noch gibt. Das ist für mich etwas vom Tollsten, was ich in meinem Leben gemacht habe. Einfach die Distanz gewinnen. Und ich habe sonst nie ein Wochenende, wo ich nie ein Wochenende ohne zu arbeiten.
Wenig Zeit für sich selber. Ein selber gewähltes Schicksal zwar, aber eins, das mit den Jahren auch nagt. Kein Wunder, schaut auch der Rolf Schmid manchmal ein bisschen voraus. Das Prinzip Hoffnung gibt denen Kraft.
Also einerseits hoffe ich, dass ich Kraft habe, weiterhin in den nächsten 10 Jahren mit dieser Freude, mit dem Elan weiterzuarbeiten. Ich glaube, gerade in meinem Umfeld darf man nicht zu fest alt werden, weil es ein sehr junges, dynamisches, sportliches Umfeld ist. Also ich hoffe, dass ich nicht schneller alt werde, als das Umfeld wird, dass ich das entsprechend kann prestieren kann. Ich hoffe aber auch, dass wenn ich da irgendwann 60 plus bin, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt bis zum letzten Zacken muss 120% krampfen, sondern dass ich vielleicht rechtzeitig sage, dass ich eine Stufe zurück kann schalten, dass ich vielleicht auch das eine oder das andere weniger mache, dass ich vielleicht 3-4 Jahre vorher herumschaue und sage, jetzt mache ich halt noch einen Job, wo ich vielleicht auch weniger verdiene und so, aber wo ich nicht genau den gleichen Druck habe. Und dass ich durch das vielleicht nachher, dass es mir besser geht.
Besser heisst im Fall von Rolf Schmid auch Zeit zum Geniessen, zum Dossen sein und soziale Kontakte pflegen. Und wenn ich schon einen Manager vor dem Mikrofon habe, noch die Frage nach dem System und der Ethik von Managerlöhnen, wo vielen Leuten sauer aufstößt. Der Rolf Schmid macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er hat Verständnis und relativiert zugleich.
Es gibt auch gewisse Gehälter, wo ich klar muss sagen, das kann es nicht sein. So viel kann einer, meine, von der Zeit her sowieso nicht arbeiten, aber auch von der Verantwortung, da stimmt es nicht mehr. Also wenn es mehr als ein zweistelliger Millionenbetrag oder so ist, muss ich sagen, das ist jetzt weit weg von dem, was ich als vernünftig erachte. Aber wenn man Leute privat kennt und mit denen zu tun hat, dann sind das ganz andere Leute. Die haben genau das gleiche Bedürfnis wie alle anderen auch. Und dort geht es nicht um Geld. Und auch da gibt es natürlich die positiven und die negativen Beispiele. Aber das sind Leute, und gerade wenn man jetzt wieder aus dem Bergsport kommt, wird es schon ein paar Mal mit Leuten unterwegs gewesen, wo wirklich alles haben, was man sich vorstellen kann. Aber dort oben sind es gestinkt normale, gute, echte Kollegen, die dort draußen sind. Und die schnaufen genau gleich viel, wenn es dort den Berg drauf geht. Und die schnarchen neben einem Schlafsack in der Hütte genau gleich wie die anderen. Und dort lernt man die Leute kennen. Und alles andere ist sehr oft halt auch ein Rollenspiel, das sie Mühen machen in der Öffentlichkeit. Und darum kommt man oft nicht gerecht. Aber es gibt halt auch die Kotzbrocken, muss ich sagen. Und das sind die halt das Bild prägen. Für andere führen die Ozeandampfer. Wir sind noch klein und wendig. Ich will nicht auf der Straße laufen und erkannt werden, weil ich jetzt eben der Boss bin von irgendeinem gigantischen Unternehmen. Ich bin froh, dass ich eben ein normaler darf sein, dass ich nicht ständig muss aufpassen, was ich sage, was ich mache, sondern dass ich mein ganz normales Leben kann führen kann. Sicher gegenüber dem Gros der Leute ein gewisses Privileg haben, gut verdienen, aber ich will nie also ein Millionengehalt haben und dafür müssen dem Druck der Öffentlichkeit ausgesetzt werden. Den habe ich nicht.
Ein Stück Freiheit hat sich der Rolf Schmid also noch erhalten.
Der Rolf Schmid, der CEO der Firma Mammut, er hat, so scheint's, für sich Balance zwischen Beruf und Privatleben gefunden. Das ist die Sendung «Menschen und Horizonte», Redaktion Tommy Dettwiler. Wenn Sie nicht die ganze Sendung haben können hören, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, das Verpasste nachzuholen. Wir wiederholen das «Menschen und Horizonte» zum Beispiel am nächsten Dienstag zu Abend hier auf Ihrer Seite zwischen 9 und 10. Oder Sie können Sie auch die Sendung auch im Internet hören. Sie ist etwa in einer Stunde auf deres1.ch. Oder Sie können auch eine CD davon bestellen, eine Woche lang, ab morgen Montag bis Freitag, morgen um 8 Uhr bis zu Abend um 6 Uhr unter dieser Telefonnummer 0848 440 800. Eine CD kostet 31,90 Franken und die Lieferfrist, die ist etwa 14 Tage. Es ist unglaublich, aber um 9:30 hat der Finale vom Australian Open in Melbourne angefangen und er ist noch immer im Gang. Novak Djokovic und Rafael Nadal kämpfen noch immer gegeneinander. Das ist jetzt der 5. Satz. Im 5. Satz führt jetzt der Rafael Nadal 3-2.
Alone.
Es heisst, es ist 2:45, nach den 3 Nachrichten drehen wir dann das Rad von der Zeit zurück. Zurück zum Jahr 1972, wir gehen auf die Zeitreise. Und wir schauen hier unter anderem zurück auf das Attentat während der Olympischen Spiele in München, das Attentat auf die israelische Mannschaft. Thank you. Die RS1, es ist 3.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.